Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 15. November.
And that's ultimately why the ECB exists. To secure the trust in money. So that people can really focus on what matters to them.
Sagte Christine Lagarde vor rund 2 Jahren, kurz nach ihrem Dienstantritt als neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank.
This is Europe's man on the moon moment. The European Green Deal is very ambitious, but it will also be very careful.
Sagte Ursula von der Leyen ebenfalls vor rund 2 Jahren, kurz nach ihrem Start als Chefin der EU-Kommission. 2 mächtige Frauen, keine Frage. 2 Frauen, die viele Vorschusslorbeeren bekamen zum Dienstantritt in ihren jeweiligen Spitzenämtern. Und jetzt, naja, der Lorbeer ist verdorrt. Ursula von der Leyen und Christine Lagarde können mit ihrer Bilanz bisher jedenfalls nicht überzeugen. Weltweit wächst der Zweifel an der Führungsfähigkeit in Brüssel und auch in Frankfurt. Erstens, die europäische Corona-Politik darf als gescheitert gelten. Die EU ist im weltweiten Vergleich ein Hotspot bei den Infektionszahlen. In den USA lag die 7-Tage-Inzidenz am gestrigen Abend bei unter 200. In Österreich bei über 800 Infektionen auf 100.000 Einwohner. Ab sofort gilt in unserem Nachbarstaat der Lockdown für Ungeimpfte. Und in Deutschland 50% mehr als in den USA. Zugleich können sich die Bürger plötzlich wieder kostenlos schnell testen lassen. War ja im vergangenen Monat erst abgeschafft worden. In Dänemark ist die Inzidenz noch höher als bei uns und es gilt keine Maske, kein Corona-Pass, keine Sorgen. So schaut europäisches Durcheinander aus. Ein Kontinent. Keine Marschroute. Gute Besserung. Punkt 2. Die gemeinsam verfolgten Klimaziele von EU und EZB sind moralisch ehrenwert. Aber politisch sind sie naiv und ökonomisch verhängnisvoll. Denn mit einseitigen Steuern, Auflagen und dem Ziel einer Klimaneutralität bis 2050 werden europäische Schlüsselindustrien gegenüber dem globalen Wettbewerb benachteiligt. Einem Wettbewerb, der sich keinem einzigen dieser europäischen Ziele unterordnet. Der Klimagipfel von Glasgow hat es gezeigt, die Ideale der Europäer sind hoch, aber eben zu hoch für die anderen. Man muss schon etwas weltfremd sein, wie Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD, die sich nach Glasgow als Jublerin betätigt.
Es ist uns jetzt gerade hier in Glasgow was wirklich Weltbewegendes gelungen. Es ist ein historischer Moment, den wir alle hier erleben durften. Es ist jetzt weltweit klar, dass es einen Ausstieg aus der Kohle geben wird.
Der Wahrheit näher kommt da schon Greta Thunberg. Sie twitterte bla bla bla.
This is not about some expensive, politically correct green act of bunny hugging or blah blah blah. Build back better, blah blah blah. Green economy, blah blah blah. Net zero by 2050, blah blah blah.
Und der dritte Grund, warum Europa als eher führungsschwach wahrgenommen wird, ist die Geldpolitik der EZB. Sie stößt nun auch im Lager der internationalen Investoren auf Skepsis und auf Unverständnis. Der Grund: aus ziemlich marktfremden Gründen, zum Beispiel dem, dass Italien mit niedrigen Zinsen weiterfinanziert werden soll, kommt es zu unrealistischen Inflationsprognosen. Und aus diesen Prognosen leitet sich dann eine Zinspolitik ab, der die Märkte keinen Glauben mehr schenken. Sowohl die Inflationserwartungen als auch die Zinserwartungen der Marktteilnehmer, die werden nämlich gemessen und die fallen höher aus. Deutlich höher als das, was uns Christine Lagarde glauben machen will. Die Inflation in Deutschland liegt bei 4,5% und sie kann gar nicht so schnell verschwinden, wie Christine Lagarde es gerne behauptet. Fazit: die EZB und die EU haben sich ihre Alice im Wunderland-Welt geschaffen. Die Inflation ist in dieser Welt nur ein Übergangsproblem. Das Klima retten wir ganz alleine. Und Corona kommt immer wieder zu Weihnachten. Sehr, sehr überraschend. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Am vergangenen Freitag war der Lufthansa-Chef bei uns an Bord der Pioneer One, Carsten Spohr. Er war einerseits frohen Mutes, denn die Corona-Staatshilfen wurden just an diesem Morgen zurückgezahlt. Und wirtschaftlich gibt es ja auch schon für ihn erfreulich positive Signale. Was ihm allerdings Sorgen bereitet, sind die Umweltauflagen aus Brüssel.
Also es wäre eine Spirale nach unten für unsere Gäste, für unsere Aktionäre, für unsere Mitarbeiter und für in aller Bescheidenheit die wichtigen Wirtschaftsstandorte, die wir mit der Welt verbinden, wie zum Beispiel Deutschland, aber auch Österreich, Schweiz. Also das kann ich mir und möchte ich mir nicht vorstellen, dass es dazu kommt.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt und Annette Weisbach in New York und in Frankfurt, sie berichten Neues von der Tesla-Aktie. Und wir sprechen über die Konsequenzen der Rohstoffknappheit für die deutschen Unternehmen. Außerdem feiern wir heute an diesem Montag und wir feiern gleich doppelt Elvis Presley und Wolf Biermann. Der vergangene Freitag war ein schöner Tag für Carsten Spohr, den Lufthansa-Chef. Denn am Morgen konnte er dem Staat die letzte Tranche seiner milliardenschweren Corona-Hilfe zurückzahlen. Genau so, wie er es immer versprochen hatte. Und gleich anschließend haben wir uns auf der Pioneer One getroffen, um zu besprechen, was nach vorne zu besprechen ist. Einen schönen guten Morgen, Carsten Spohr.
Schönen guten Morgen.
Sie haben die letzte Rate getilgt und den Bund damit wieder ausbezahlt und sind jetzt, was, voller Schulden, aber ohne Staat.
Wir haben die gleichen Schulden, aber nicht mehr beim Steuerzahler, sondern am Kapitalmarkt. Und das haben wir ja vom ersten Tag an gesagt, ist uns lieber, als beim Staat verschuldet zu sein. Deswegen geht es mir bei gleichem Schuldenstand trotzdem deutlich besser.
Sie haben in Wahrheit also umgeschuldet.
Absolut. Zum Geld verdienen gab es die letzten 18 Monate keine Chance oder kaum eine Chance. Das ist der nächste Schritt, die Schulden jetzt zu reduzieren.
Trotzdem fühlt es sich wahrscheinlich gut an, dass Sie nicht als Bruchpilot der deutschen Lufthansa in die Annalen eingehen, als derjenige, der wieder die Staatsairline daraus gemacht hat.
Gut, um mich geht es da jetzt weniger, aber man darf nicht vergessen, dass wir hatten die besten Jahre der Lufthansa vor Covid gerade durchlebt und auf einmal war dann innerhalb von Monaten Insolvenz ein Szenario und da haben sich die 140.000 Menschen natürlich die Gedanken gemacht, von denen wir uns alle nicht haben vorstellen können, dass wir sie uns jemals machen müssen. Also so gesehen würde ich mal sagen, ja, es fühlt sich gut an, weil das praktisch das letzte Element dieser Rettung war, die jetzt damit auch irgendwie für uns mental abgeschlossen werden kann.
10 Milliarden Euro zusätzliche Schulden sind durch die Pandemie allerdings auf Ihre Bilanz gekommen.
Das ist richtig. Wir haben letztes Jahr knapp 6 Milliarden Verlust machen müssen, als die Flotte ja so gut wie am Boden stand. Auch dieses Jahr werden wir nochmal Verluste in Milliardenhöhe bekannt geben müssen. Und in Summe mit 10 Milliarden ungefähr müssen wir einfach umgehen. Und das ist der Preis im wahrsten Sinne des Wortes, den wir für Covid bezahlt haben, als eine der größten Airlines der Welt.
Wir wollen ja nach vorne und nicht so sehr nach hinten gucken. Mich würde trotzdem nochmal interessieren, wie ist das, wenn man verantwortlich ist für die ganze Operation, für damals noch 140.000 Mitarbeiter und die vielen Millionen Passagiere. Gab es da auch ein Gefühl einer mentalen Überforderung?
Ja, überfordert sollte man nicht sein. Ich glaube, ich war ja auch viele Jahre Pilot. Wenn man merkt, dass man in so eine Ecke kommt, da muss man sehen, dass man damit irgendwie eine Lösung findet. Oft ist die Familie die Lösung, oft dann auch mal eine kleine Pause. Eine Pause, die ich mich gut erinnern kann, ist, dass ich dann mal aus dem Münchner Büro nach Hause fuhr und mit dem Auto am Zaun geparkt habe. Und da standen Dutzende von Lufthansa-Flugzeugen bis hin zu unseren 380 aufgereiht, abgedeckte Triebwerke. Das war ein Moment der Stille irgendwie, ein Moment des Innehaltens, weil ich eine Pause brauchte. Aber natürlich auch ein enorm emotionaler Moment, wo einem die Dimension des Problems dann wirklich ja visuell nochmal klar wurde. Aber ich glaube, Lufthansa ist kein Arbeitgeber wie viele andere. Also für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ja auch Lufthanseaten heißen, ist jede Begegnung, die ich mit einem von denen habe, war klar, bitte retten Sie diese Firma. Weil es war uns allen bewusst, das ist nicht in irgendeiner Form kopierbar. Oder wir können nicht die eine Airline zumachen, dann steht halt eine neue deutsche Airline. Das war es nicht so. Wir hatten 100 Jahre Kranich gerade gefeiert, kurz vor Covid, ein Jahr vorher. Also ich würde mal sagen, die Emotion war bei jedem einzelnen Mitarbeiterkontakt da. Und auch Kunden. Es gab ja sehr schnell dann auch im Bekanntenkreis Menschen, die gesagt haben, uns fehlt das Fliegen so. Mein täglicher Rhythmus, der jeden Montag mit einem Flug nach beginnt, ist gestört. Also Fliegen ist dann doch vielleicht für die Mitarbeiter, aber auch für viele unserer Kunden mehr als irgendwas Sachliches zum Geld verdienen oder um von A nach B zu kommen. Da gibt es schon eine starke emotionale Komponente.
Einen Mini-Gewinn schon ausgewiesen für das dritte Quartal, der, weil viele andere Airlines nach wie vor tiefrote Zahlen präsentiert haben den Anlegern. Diese kleinen Gewinne wollen Sie aber wieder in große Gewinne verwandeln. In welchem Zeitraum?
Nein, wir müssen auch wieder in die alten Dimensionen der Gewinne zurück, weil wir haben diese von Ihnen auch angesprochenen 10 Milliarden Schulden, die getilgt werden müssen. Zinsen sind zurzeit nicht sehr hoch, aber die Tilgung ist natürlich da. Wir haben, dazu kommen wir sicherlich noch, die Investitionen vor uns, unsere Flotte weiter modernisieren zu müssen und zu wollen. Und das geht natürlich nur, wenn wir die Rentabilität mindestens des Unternehmens vor der Krise wieder erreichen. Wir reden von der Mitte des Jahrzehnts. Ob es dann 24 ist oder doch erst 25, ich glaube, das müssen wir sehen. Aber viel später darf es auch nicht kommen, denn dafür haben wir zu große Investitionen vor uns.
Zynisch betrachtet könnte man ja sagen, die Pandemie hat ein Konzern hier genutzt, auch nutzen können, um sich tatsächlich zu verschlanken, älteres Personal zu verabschieden, das gleichzeitig teures Personal ist, aber auch alte Maschinen, Sie haben 100 Maschinen abgestoßen, sich zu trennen. Also eigentlich haben Sie eine Verjüngungskur gemacht und könnten, wenn der Luftverkehrsmarkt zurückkommt, eine der profitabelsten Airlines sein, oder?
Ja, zumindest glaube ich, dass wir eine Chance haben, profitabler zu sein, als wir es sogar vorher in den besten Jahren der Lufthansa waren. Das ist richtig, das ist auch unser Anspruch. Wir haben in der Tat, wenn Sie an Flugzeuge denken, Langstreckenflugzeuge zu Preisen kaufen können in dieser Krise, die wir uns nicht hätten vorstellen können, weil auf einmal gab es ein Überangebot. Wenn man dann mutig ist und obwohl wir auch eigene finanzielle Engpässe hatten, trotzdem weiß, ein Flugzeug fliegt 25 Jahre, kaufe ich es halt ein Jahr eher für einen deutlich besseren Preis, als nochmal ein Jahr zu warten. Das sind natürlich Entscheidungen, wenn man die in der Krise trifft, können die einem viele Jahre Vorteile bescheren.
Das haben Sie getan.
Wir glauben in aller Bescheidenheit, einige solcher Entscheidungen getroffen zu haben. Einige schöne, wie Flugzeuge kaufen, einige schmerzhafte, wie Betriebsteile schließen, die nicht zukunftsfähig sind. Und das müsste in Summe, das ist die Idee, eine profitablere, effizientere Lufthansa dann irgendwann entstehen lassen. Und irgendwann nochmal ist für mich Mitte des Jahrzehnts, als wir es vorher waren. Das ist unser strategisches Ziel. Andere in der Welt haben das natürlich auch versucht. Wieder andere haben von ihren Staaten riesige Unterstützung bekommen. Also der harte Wettbewerb des Luftverkehrs lässt auch nichts anderes zu, wenn man wie wir in der ersten Liga spielt, genau in der Dimension zu denken.
Was sind die Prämissen für die Zukunft? Sie müssen ja von irgendwas ausgehen. Viele haben gesagt, es wird nie wieder so sein wie vorher. Zoom und Skype wird die Fliegerei ersetzen. Aber das scheint ja nicht die Wirklichkeit zu sein.
Ja, ich fange mal kurz mit den Dingen an, von denen ich überzeugt bin, dass sie sich nicht ändern. Wir alle haben vor einem Jahr, wenn wir über Videokonferenzen gesprochen haben, uns gegenseitig übertroffen in Begeisterung, was für tolle Möglichkeiten Videokonferenzen bietet und wie effizient das ist. Ein Jahr später, wenn wir uns über Videokonferenzen unterhalten, reden wir alle von den Grenzen, was das Medium eben nicht erlaubt oder von unserer Müdigkeit, es zu nutzen. Also ich glaube, dass wir damals interpoliert haben, so wie das Kommunikationsverhalten sich in der Krise verändert hat, geht es immer weiter, da bin ich weit von weg. Wir gehen trotzdem davon aus, dass wir gesagt haben, 10% der Geschäftsreisenden kommen nicht zurück. Das macht bei uns ungefähr 4,5% des Umsatzes aus.
Was fast, Sie waren mal bei 20%, ja, die nicht richtig, zurückkehren würden.
Richtig, deswegen würde ich in der Tat sagen, wir sind optimistischer geworden. Sind immerhin noch 4,5% unseres Umsatzes. Da muss man mit umgehen, das ist so in normalen Jahren ungefähr die Rendite einer Airline. Aber in der Tat, und das spüren wir jetzt auch in den USA, innerhalb der USA, wo wir ja nicht tätig sind, sind inzwischen schon wieder über die Hälfte der Geschäftsreisenden zurückgekehrt. Wir sind so bei 40% innerhalb unseres Marktes, den wir bedienen. Und es werden jeden Tag mehr. Also da ist in der Tat mein Optimismus, dass wir mit -10% Geschäftsreisenden zurechtkommen.
Die Welt wächst ja gleichzeitig. Insofern müssten doch diese 4% Minus beim Passagieraufkommen, wir reden über Geschäftsreisende, sich doch wahrscheinlich im Zuge einer fortgeschrittenen Globalisierung wieder egalisieren.
Das wird auch so sein, wobei das nach Markt sehr unterschiedlich ist. Wir hatten in Europa kaum noch Wachstum bei den Geschäftsreisenden in den letzten Jahren. Da kam das gesamte Wachstum fast immer von privaten Reisenden. In China, in Indien gänzlich anders.
Das oder aus dem Frachtaufkommen.
Ja, das haben wir noch gar nicht erwähnt heute, was vielleicht überraschend ist, denn das Thema Fracht hat für uns eine Bedeutung eingenommen, die wir uns auch in der Dimension nicht haben vorstellen können.
1 Milliarde Gewinn im Frachtbereich, habe ich gelesen.
Ja, schon jetzt. Ich darf, glaube ich, ohne jetzt hier die Börsenaufsicht nervös zu machen, verraten, es wird mehr. Und wichtig für uns, das ist nicht nur in diesem Jahr so, Menschen wollen Globalisierung, ob beim Urlaubsplan oder beim Konsumieren von Gütern. Anders ist es teilweise in der Politik. Wir sehen an einzelnen asiatischen Staaten, dass protektionistische Tendenzen auch in Richtung Luftverkehr sich leider ausbreiten. Das macht uns Sorgen. Wir fliegen zurzeit genauso oft nach Chicago jeden Tag wie nach ganz Indien und China in Summe.
Weil China noch ein Gutteil abgeschlossen ist.
Und Indien leider auch. So, und das ist sicherlich teilweise mit Covid zu begründen, aber hat auch für mich schon erste protektionistische Tendenzen, die vielleicht länger anhalten. Und das macht uns als Lufthansa Sorge, aber ich glaube, es muss uns allen in Deutschland, die wir vom Export leben, Sorge machen. Die Frage, ob der freie Welthandel in der gleichen Form zurückkehrt nach Covid, wie wir ihn vorher viele Jahre, Jahrzehnte, ich sag mal bewusst genossen haben als Deutsche. Denn er hat zu unserem Wohlstand der letzten Jahrzehnte enorm beigetragen. Ich glaube, das ist ein Thema, das ist sogar größer als jetzt die Sorgen um die Lufthansa oder um den Luftverkehr, das uns hier in Deutschland beschäftigen sollte oder jetzt auch bei Gesprächen in Brüssel und so weiter immer wieder vor Augen führen sollte. Es lohnt sich dafür zu kämpfen, dass der weltweite Freihandel erhalten bleibt, denn er ist nochmal eine wichtige Säule unseres Wohlstands in diesem Land.
Damit sind wir beim nächsten Kapitel bei der Nachhaltigkeit, der Umwelt und der nächsten Herausforderung, nennen wir es nicht Bedrohung, Herausforderung für eine Airline, dass hier in Brüssel viele der Meinung sind, Welthandel ja, aber vielleicht mit weniger Flugverkehr und mit weniger Kerosin in der Luft. Und die Frage ist, wie beurteilen Sie diese Gewitterwolken, die da aus Brüssel auf die Fluggesellschaften herangeweht werden?
Wenn wir in Europa, eine der Branchen, in der wir noch führend sind, Luftverkehr, einseitig belasten und die Wettbewerber, die ihr Drehkreuz dann hinter der EU-Grenze in Istanbul oder in Dubai betreiben, sich freuen von diesem, sage ich mal, Konjunkturprogramm aus Brüssel und nicht einmal die Umwelt davon profitiert, weil auf einmal Umwege über diese Drehkreuze materiell in Geld günstiger, in CO2 aber teurer für die Umwelt sind. Das kann Brüssel nicht wollen und dagegen versuchen wir in der Tat mit guten Argumenten in Brüssel, aber auch in Berlin, dafür zu sorgen, dass hier Transparenz entsteht und das nicht passiert.
Bislang sind ja die in Abrede gestellten Maßnahmen, die die CO2-Steuer betreffen, aber sie sollen auch verpflichtet werden, die Beimischung zum Benzin mit nachhaltigen Stoffen, das anzureichern oder das beizumischen, um hier zu einer anderen, CO2-freundlicheren Bilanz zu kommen. Das sind Maßnahmen, die sollen nur für Sie gelten und nicht für arabische Fluggesellschaften.
So sind zurzeit die Überlegungen, von denen wir nicht hoffen, dass sie sich dann in reale Politik wandeln. Denn nochmal, das wäre nichts anderes als ein Konjunkturprogramm für Fluggesellschaften außerhalb Europas, weil auf einmal dann der Flug nach Asien von Schweden 100 oder 200 Euro teurer wird und trotz Umweg der Umwelt natürlich nicht geholfen ist.
Gut, Frau von der Leyen und Ihre Kommission haben ja anderes im Sinn. Die wollen ja nicht, dass die Leute im Ausland fliegen, sondern die wollen Sie dazu zwingen, andere Flugzeuge, andere Kraftstoffe, vielleicht auch andere Wegeplanungen vorzunehmen. 15 bis 20 Milliarden seien die Mehrkosten für dieses ökologische Programm innerhalb der nächsten bis zum Jahr 2035, habe ich gelesen. 15 bis 20 Milliarden zusätzlich nur für die Lufthansa. Ist das eine richtige Zahl?
Das ist absolut illusorisch. Also wir sind in Europa das Unternehmen mit der höchsten absoluten Gewinn gewesen vor Covid. Irgendwo zwischen 2 und 3 Milliarden in den besten Jahren. Wenn Sie das jetzt also dann dagegen überstellen, was da an Belastung kommt, dann kann das...
Dann bleibt da nicht viel übrig.
Es bleibt gar nichts übrig, sondern es wäre letztendlich nur machbar, wenn man dann auf Investitionen verzichten würde. Investitionen nochmal, die den größten Beitrag zum Umweltschutz liefern, weil die modernen Flugzeuge 30% weniger CO2 ausstoßen. Also es wäre eine Spirale nach unten für unsere Gäste, für unsere Aktionäre, für unsere Mitarbeiter und für in aller Bescheidenheit die wichtigen Wirtschaftsstandorte, die wir mit der Welt verbinden, wie zum Beispiel Deutschland, aber auch Österreich, Schweiz. Also das kann ich mir und möchte ich mir nicht vorstellen, dass es dazu kommt.
Die Überlegung, aber die Politik will ja gar nicht diese Kosten eigentlich von Ihnen haben, sondern sie will, dass Sie umdenken. Das ist ja das eigentliche Rezept dieser, ich sag mal, Peitsche, dieser Innovationspeitsche, die man hier schwingen möchte.
So, wenn Sie aber ein Geschäftsmodell betreiben, wie wir das jetzt schon über 20% Kostenanteil durch Treibstoff hat, dann tun wir seit Jahren natürlich alles, jeden unnötigen Treibstoffverbrauch und damit CO2-Ausstoß zu vermeiden. Wir bei Lufthansa waschen unsere Triebwerke öfter als andere Airlines, weil wir herausgefunden haben, damit ungefähr 1% weniger Treibstoff zu haben. Wir bekleben unsere Frachtflugzeuge mit Haifischfolien, die den Luftwiderstand reduzieren und ungefähr auch noch mal 0,5% weniger Treibstoff verursachen. Wir investieren sogar in dieser Krise jetzt Milliarden in neue Flugzeuge. Also uns incentivieren zu wollen, weniger Kraftstoff zu verbrauchen, ist einfach dem Geschäftsmodell gegenüber absurd, denn es ist der für uns höchste Kostenfaktor nach den Gebühren und für Infrastruktur und unseren Mitarbeitern, für die wir gerne Geld ausgeben, weil sie sind gut. Bei Treibstoff ist mir jeder Euro, den ich spare, wichtig. Und deswegen glaube ich, es geht man hier von falschen Annahmen aus. Und das ist jetzt unser Job natürlich auch, das in Brüssel immer wieder zu erklären. Nicht nur unser, sondern auch der unserer Wettbewerber, die auch Drehkreuze in Europa betreiben. Es sind ja gar nicht mehr so viele in Europa, die es überhaupt schaffen gegen die Airlines am Golf. Und die müssen wir zumindest in Europa halten, inklusive der tollen Arbeitsplätze, die daran hängen.
Das gesamte fast 40-minütige Gespräch gibt es nur auf thepioneer.de oder als Morning Briefing Podcast Spezial in unserer Podcast-App bei Apple oder bei Google im Store. Sie wissen schon. Ich würde sagen, auch an die Adresse der Klimaaktivisten, man muss dem Lufthansa-Chef nicht folgen. Aber ich finde schon, man sollte ihm zuhören. Wahrheit gibt es nur zu zweien, sagt nicht Carsten Spohr, sagt Hannah Arendt.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sind die Anleger hellwach, denn es wird eine spannende Woche. Worauf der Fokus an der Wall Street liegt, das sagt uns jetzt unsere Börsenexpertin Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Alle schauen auf Tesla, denn Elon Musk hat zuletzt viele seiner eigenen Aktien verkauft und weitere sollen offenbar folgen. Wie geht diese Geschichte, Anne, in dieser Woche weiter?
Ja, Elon Musk hatte ja versprochen, sich an das Ergebnis seiner Twitter-Umfrage zu halten, egal wie sie ausgeht. Jetzt hatte zwar eine Mehrheit dafür gestimmt, dass er 10% seiner Tesla-Aktien verkaufen soll, aber dass er sie jetzt doch so schnell verkauft, damit hätte echt keiner gerechnet. Zumal die Tesla-Aktie vergangene Woche als Reaktion auf die Umfrage ja doch sehr gelitten hatte. Die hatte über die Woche um mehr als 15% verloren. Über die Woche hat der Tesla-Chef jetzt Aktien im Wert von knapp 7 Milliarden Dollar verkauft. Das sind in etwa knapp 4% seiner Aktien. Wenn er sich also wirklich an das Ergebnis seiner Umfrage halten will, dann könnte da in der Tat echt noch mehr kommen. Und um seine anstehenden Steuern in Höhe von rund 15 Milliarden Dollar zu zahlen, bräuchte er auch noch mehr Geld. So gesehen wird es also in der kommenden Woche noch weiter Unsicherheiten bei den Tesla-Anlegern geben. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass jetzt einige Schnäppchenjäger die Situation zum günstigen Einstieg nutzen. Das würde dann dafür sprechen, dass sich die Tesla-Aktien dieser Woche wieder erholt.
Und welche Börsentermine sind, Anne, in dieser Woche sonst noch wichtig für die Anleger?
In dieser Woche wird es Aufschlüsse darüber geben, wie es so um die Konsumenten in den USA bestellt ist. Letzte Woche haben wir ja schon erfahren, dass die Inflation angezogen hat und dass sich Konsumgüter im Jahresvergleich um 6,2% verteuert haben. Diese Woche wird sich zeigen, ob sich das auch auf das Kaufverhalten der Konsumenten ausgewirkt hat. Am Dienstag kommen die Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen raus. Analysten hier erwarten, dass die im Oktober um 1,1% zugelegt haben. Im September gab es schon einen Anstieg von 0,7%. Das liegt daran, dass weiter viel billiges Geld im Umlauf ist und die Konsumenten offenbar auch gerade nach Corona weiter in Ausgebestimmung sind. Interessant werden in diesem Zusammenhang auch die Quartalszahlen von großen Einzelhandelsketten sein. Die kommen auch in dieser Woche raus. Da gibt es zum Beispiel die Zahlen von Walmart und Home Depot am Dienstag und von Target am Mittwoch. Da wird interessant sein zu sehen, wie die Einzelhändler mit den steigenden Rohstoffkosten und den Lieferkettenproblemen umgehen. Größtenteils werden die Mehrkosten ja an die Konsumenten weitergegeben. So gesehen werden die Händler also nicht unbedingt Verluste bei den tatsächlich verkauften Produkten gemacht haben. Trotzdem haben die Lieferkettenprobleme aber natürlich einen Einfluss darauf, wie voll die Lager sind und entsprechend wie gut die Nachfrage der Kunden überhaupt gedeckt werden konnte. Das könnte sich dann negativ auf die Zahlen auswirken. Wir können also gespannt sein.
Danke, Anne, und wir gehen weiter nach Frankfurt am Main, wo Annette Weißbach auf uns wartet, unsere Börsenexpertin. Einen wunderschönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Wir bleiben beim Thema Rohstoffe, die ja knapp werden. Welche Unternehmen sind hier besonders betroffen und was, Annette, heißt das für die Anleger?
Ja, momentan ist mehr oder weniger alles knapp. Es gibt kein Holz mehr zum Bauen, es gibt sogar teilweise kein Papier, es gibt keine Halbleiter und andere Rohstoffe sind teilweise ebenso nicht zu erhalten oder sehr teuer. Wenn man sich die verschiedenen Sektoren anschaut, trifft es einmal wieder überproportional die Automobilbranche. Continental, der Zulieferer, ist ein gutes Beispiel, der wegen der hohen Rohstoffpreise die Gewinnprognose gekappt hat, eine Gewinnwarnung rausgegeben hat. Dann haben wir aber auch bei den Chemieunternehmen BASF, Covestro, Lanxess, die sagen alle massiv höhere Rohstoffpreise. Allerdings haben die so viel sogenannte Pricing Power, dass sie das weitergeben können an ihre Kunden. Noch, muss man sagen, die machen natürlich dann auch nicht endlos mit. Deswegen finde ich es spannend, was im vierten Quartal passieren wird. Das dritte Quartal der Berichterstattung, das war ja noch außerordentlich gut bei fast allen Unternehmen. Interessant wird wirklich das vierte Quartal, wie die Unternehmen mit dieser doch lang anhaltenden Verschiebung von Preisen, Lieferengpässen umgehen.
Vielen Dank, Annette. Ich wünsche dir einen schönen Tag in Frankfurt.
Danke dir auch einen schönen Tag.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Wolf Biermann, dieser mutige deutsch-deutsche Liedermacher, bereits 85 Jahre alt wird. Wir gratulieren ihm heute Morgen auf das Herzlichste.
Eine Elite der Arbeiterschaft wird von Zeit zu Zeit aufgeboten zu Versammlungen, um den Reden der Führer Beifall zu klatschen, vorgelegten Resolutionen einstimmig zuzustimmen.
Überraschend bekommt Wolf Biermann Mitte der 70er Jahre plötzlich die Möglichkeit, doch noch durch Westdeutschland zu touren.
Die guten Leute brauchen auch manchmal ein paar gute Leute.
Nachdem er 11 Jahre lang ein Auftrittsverbot in seiner DDR zu erdulden hatte. Seine Wut über dieses Regime, das ihn, den Künstler, nicht seine Kunst vortragen ließ, staut sich auf in diesen Jahren. Luft macht er seinem Ärger dann auf der Bühne. In seinen Texten beschimpft und kritisiert er die DDR und das kommunistische Regime.
Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Die Herrschenden erzittern, sitzt du es hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid, doch nicht vor deinem Leid.
Seine Tour durch Westdeutschland bleibt nicht ohne Konsequenzen. Das Zentralkomitee der SED beschließt ihre schärfste Waffe, nämlich Biermanns Ausbürgerung. Doch Biermann gibt nicht klein bei. Er übt weiter Kritik an der DDR-Führung. Und er findet jetzt viele Unterstützer. Über 100 Schriftsteller, Musiker, Schauspieler und andere Künstler unterzeichnen einen Brief, der sich gegen seine Ausbürgerung wendet. Alle erhalten Berufsverbote und einige folgen Biermann daraufhin nach Westdeutschland. Das Widersprüchliche, trotz seiner Kritik an der DDR, bis zu seinem 47. Lebensjahr bleibt Wolf Biermann überzeugter Kommunist. Erst durch eine Schlüsselbegegnung mit dem Schriftsteller Manes Sperber in Paris kommt es zu seiner politischen Wandlung und er wird nun ein überzeugter Antikommunist. 2014 wird Biermann in den Bundestag eingeladen, um das Parlament mit seinen Liedern zu unterhalten. Er nutzte das Konzertrecht für eine persönliche politische Rede und kritisiert dabei die Partei der Linken auf das Heftigste.
Herr Lammert, ich freue mich, dass Sie mich hierher gelockt haben. Und ich ahne schon, weil ich Sie ja als Ironiker kenne, dass Sie hoffen, dass ich den Linken ein paar Ohrfeigen verpasse. Strafe genug, dass Sie hier sitzen müssen, dass Sie das anhören müssen. Und ich weiß ja, dass die, die sich Linke nennen, nicht links sind, auch nicht rechts, sondern reaktionär. Dass diejenigen, die hier sitzen, der elende Rest dessen sind, was zum Glück überwunden ist. Ich habe euch zersungen mit den Liedern, als ihr noch an der Macht wart.
Heute lebt der Liedermacher in Hamburg. Zu seinem 85. Geburtstag erklärt er, mit dem Tod habe er es nicht so eilig. Zitat, bloß nicht drängen zu die Engeln. Das sei sein Motto. Ganz nach dem jüdischen Schlagerpoeten Robert Gilbert.
Nur nicht drängen zu den Engeln, kommst du noch zur Zeit.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, die deutsche Übersetzung mancher Filmtitel.
Love me tender, love me sweet.
Love me tender, zu Deutsch lieb mich zärtlich, war einer der wirklich größten Hits von Elvis Presley aus dem Jahre 1956. Aber nicht nur einer seiner Songs heißt so, sondern auch der gleichnamige Film, in dem Elvis den jungen Clint spielt. Heute, vor genau 65 Jahren, kam der Film Love Me Tender in die Kinos. Es war seine erste Filmrolle. Aber die deutsche Übersetzung dieses Filmtitels vor 65 Jahren ist, naja, sagen wir, interessant. Pulverdampf und heiße Lieder. Wer lässt sich sowas denn einfallen? Es ist ein klassischer amerikanischer Western, der in der Nachkriegszeit spielt.
Vance, I don't reckon you could know about this, but me and Kathy got married about 3 months ago.
Und dann singt Clint, also Elvis, auch noch natürlich den bekannten Song zum Film.
Love me tender, love me true, all my dreams fulfill.
Love Me Tender ist einer von insgesamt 31 Filmen, in denen Elvis mitgespielt hat. Aber besser als die Filme waren in jedem Fall immer die Lieder. Die Kinostreifen gingen, die Lieder blieben. Zum Beispiel dieses hier.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto.
Ich wünsche Ihnen jetzt einen selbstbewussten Start in diese neue Herbstwoche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
There's one thing she don't need is another hungry mouth to feed in the ghetto.
In the ghetto.
People, don't you understand? Child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way?